Häusliche Gewalt findet meist hinter verschlossenen Türen statt. Um sie vor Gericht zu beweisen, müssen Spuren gesammelt werden. Das geschieht in den rechtsmedizinischen Ambulanzen des UKSH in Kiel und Lübeck. Warum die Betroffenen dort immer anonym bleiben können, das erfahrt ihr gleich. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, den 19. Februar. Ich bin Kirsten Stünkel und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Lange Wartezeiten für Kinder-OPs und so sollen unsere Küsten geschützt werden. Außerdem, ein Pastor sammelt Spenden für sich selbst. Und wir gucken, was diese Woche sonst noch so wichtig wird. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. In diesem Teil des Podcasts beschäftigen wir uns mit dem Thema Gewalt. Wenn du dies nicht hören möchtest, überspringe diesen Abschnitt. Wenn es keine Zeugen gibt, sind Straftaten schwer vor Gericht zu bringen. Es braucht daher objektive Beweise. Dabei kann das Rechtsmedizinische Institut am Uniklinikum Schleswig-Holstein helfen. Blaue Flecke, Schürfwunden, Stichverletzungen und andere Spuren körperlicher Gewalt werden in den rechtsmedizinischen Ambulanzen in Kiel und Lübeck dokumentiert. Das geschieht immer anonym und kostenlos. Die Betroffenen können selbst entscheiden, ob sie Anzeige erstatten möchten. Die so gesammelten Beweise sind vor Gericht rechtssicher. Denn Rechtsmediziner gelten als Sachverständige. Professor Johanna Preuß-Wössner ist Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin. Sie beobachtet, dass immer mehr Menschen das Angebot nutzen. Meine Kollegin Magitta Truhr hat mit ihr gesprochen. Magitta, wie haben sich denn die Zahlen entwickelt und womit erklärt sich die Direktorin den Anstieg?
Ja, diesen Anstieg gibt es. Im Jahr 2020 sind 73 Erwachsene, vorwiegend Frauen, in diese Ambulanz gekommen. Und jetzt im Vorjahr 2023 waren es schon 70 mehr. Das führt die Chefin des Instituts, Professor Johanna Preuß-Wössner, darauf zurück, dass das Angebot inzwischen bekannter wird. So gibt es eben auch in den Beratungsstellen immer wieder Hinweise darauf, dass man hier kostenlos, anonym und auch ohne vorher bei der Polizei eine Anzeige gemacht zu haben, Spuren von Gewalt dokumentieren lassen kann.
Nicht jeder hat die Möglichkeit, nach Kiel oder Lübeck zu kommen. Deshalb berät Johanna Preuß-Wössner das Personal auch an deren Standorten. Magitta, worauf muss man denn bei der Spurensicherung achten?
Das Vorgehen der Rechtsmediziner ist ungeheuer präzise. Die Wunden werden ausgemessen. Es gibt auch andere Verletzungen wie blaue Flecke, die ganz genau dokumentiert werden, weil sie eventuell ja später auf den Tathergang schließen lassen. Und dazu gehören selbst winzige Einblutungen, die so groß sind wie Flohstiche. Diese Beweismittel werden dann 20 Jahre lang gespeichert. Im Rahmen dieses Projekts beraten die Rechtsmediziner auch andere Ärzte, wenn Gewaltspuren festgestellt werden in anderen Praxen oder in Kliniken. Das heißt, sie machen eine telefonische Beratung, denn es ist ganz wichtig, dass diese Wunden gesichert werden oder die Verletzungen gesichert werden, bevor sie versorgt werden, damit ihr Erscheinungsbild sich nicht verändert. Das Projekt richtet sich aber auch spezifisch an Kinder und Jugendliche, die ja oft Mitbetroffene von häuslicher Gewalt sind oder eben, wie Preuß-Wössner sagt, auch im sozialen Nahfeld Gewalt erfahren. Und da sind es tatsächlich um die 100 Kinder und Jugendliche pro Jahr, die in der rechtsmedizinischen Ambulanz untersucht werden.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war Magitta Truhr aus der SH-Redaktion. Bei der Untersuchung von Gewalterfahrungen ist Eile geboten, damit noch genügend Beweise gesichert werden können. Wie ihr die rechtsmedizinischen Ambulanzen in Kiel und Lübeck erreichen könnt, das erfahrt ihr in den Shownotes. Und wir bleiben im medizinischen Bereich. Auf Mittelohr- und Mandel-OPs müssen Kinder und ihre Eltern aktuell sehr lange warten. Die Kappung der Rachenmandeln oder die Behandlung eines Paukenergusses ist eigentlich unkompliziert. Für HNO-Ärzte ist das ihr täglich Brot. Doch seit über einem Jahr verweigern viele diese Eingriffe. Denn der Bundesverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte hat die ambulanten Operateure zum Streik bei den Kinderoperationen aufgerufen. In Hamburg beträgt die Wartezeit für solche Operationen daher rund ein Jahr. Grund dafür ist, dass die Krankenkassen die Honorare für ambulante Eingriffe neu festgelegt haben. Die Entfernung der Rachenmandel mit Paukendrainage bringt nur noch 107 statt 111 Euro ein. Meine Kollegin Cornelia Sprenger hat sich mit dem Thema beschäftigt. Cornelia, das sind ja auf den ersten Blick nur wenige Euro, um die es da geht. Warum streiken denn die HNO-Ärzte jetzt trotzdem?
4 Euro weniger, das klingt wirklich erstmal nicht viel. Aber die Kürzung hat für die HNO-Ärzte das Fass nur buchstäblich zum Überlaufen gebracht. Das sagt zumindest der Deutsche Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte. Denn abzüglich aller Kosten für Instrumente, OP-Miete und Haftpflichtversicherung blieben den Operateuren etwa bei einer Entfernung der Rachenmandeln am Ende nur 10 bis 20 Euro. Sie sagen also, dass schon seit Jahren die Kalkulation nicht ausreichend ist. Und Jan Löhler, der Präsident des Deutschen Berufsverbands, sagt, die Unterfinanzierung hat bereits dazu geführt, dass immer weniger Operateure die Leistungen anbieten. Also schon in den Jahren, bevor diese Kürzung, um die es jetzt konkret geht, in Kraft getreten ist. In Hamburg soll zum Beispiel zwischen 2019 und 2022 die Zahl der HNO-Ärzte, die diese Kinderoperationen anbietet, um 60% gesunken sein.
Und du hast mit Johannes Metze darüber gesprochen. Er ist HNO-Arzt in Elmshorn und teilt den Ärger seiner Kollegen. Er streikt aber nicht mit. Warum denn?
Auch Johannes Metze kritisiert die schlechten Honorare bei diesen Standardoperationen für Kinder. Aber er sagt, dass die Proteste sich nicht gegen die Krankenversicherungen richten, die ja quasi eigentlich der Verhandlungspartner sind, sondern gegen die Kinder. Und das sagt er, sei nicht richtig. Denn er kennt die Folgen, die beispielsweise ein zu spät behandelter Paukenerguss haben kann. Und dabei meint er noch nicht mal unbedingt so relativ selten auftretende Risiken wie zum Beispiel einen dauerhaften Hörverlust, sondern er meint Entwicklungsschwierigkeiten. Er sagt zum Beispiel, Kinder, die schlecht hören, die können eben auch schlechter sprechen. Und wenn auffällt, dass die Kinder schlechter sprechen können, sind sie oft so 2,5 bis 3 Jahre alt, bis dann herausgefunden worden ist, woran es eben liegt, also zum Beispiel an diesem Paukenerguss. Dann versucht man erstmal konservative Therapien, wie zum Beispiel Nasensprays. Und bis die sich dann wiederum als nicht effektiv herausgestellt haben und sich zu einer Operation entschieden hat, dann vergeht oft noch ein weiteres Jahr. Und wenn man dann noch wiederum ein Jahr auf die Operation warten muss, dann sind die Kinder vielleicht 5 Jahre alt und haben eben schon einen wichtigen Teil ihrer Sprachentwicklung verpasst und müssen dann aufwendig logopädisch behandelt werden.
Das war Cornelia Sprenger. Und jetzt gibt's noch einen Überblick, was in Schleswig-Holstein noch wichtig ist.
Weitere News aus Schleswig-Holstein.
Die Ostseesturmflut hat die Küste stark beschädigt. In Damp erklärte Umweltminister Tobias Goldschmidt, wie der Küstenschutz zukünftig aussehen soll. Aktuell gehe es darum, die Deiche wieder sturmflutsicher zu machen. Das Land übernehme 90% der Kosten dafür, so der Umweltminister. 12,1 Kilometer Deich müssten erneuert werden. Der Landesbetrieb für Küsten- und Naturschutz habe dafür ein Kompetenzzentrum eingerichtet, an das sich die Verantwortlichen der Wasser- und Bodenverbände wenden könnten. Das Land wolle zudem bestimmte Regionaldeiche als Landesschutzdeiche übernehmen. Zu den zukünftigen Maßnahmen äußerte sich Tobias Goldschmidt so.
Und natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie wir die Küsten dauerhaft für die Klimakrise fit machen. Da werden Deichverstärkungsmaßnahmen erforderlich sein, also größere und höhere Deiche. Das wird viel Geld kosten, Geld, das heute noch nicht da ist. Ich glaube, das ist eine Aufgabe von Bund und Ländern, dieses Geld auch zur Verfügung zu stellen. Und es wird eine große Kraftaufgabe sein.
Die neue Rader Hochbrücke nimmt immer mehr Gestalt an. Die Pfeiler lassen den Brückenverlauf bereits erahnen, aber ein Ausreißer sticht ins Auge. Ein 30 Meter hoher Pfeiler steht abseits von den anderen. Dabei handelt es sich um einen Probepfeiler, informiert die Baufirma Implenia. Es ist der Test für die Kanalpfeiler direkt am Nord-Ostsee-Kanal. Ihr Bau ist besonders anspruchsvoll, weil sie einen Brückenabschnitt von 220 Metern tragen müssen. Der Probepfeiler wird anschließend wieder entfernt. In der Kirche spendet man ja eigentlich Bedürftigen. Zu diesen zählt sich wohl auch Pastor Andreas B. aus Eutin. Nach einem Festgottesdienst zu seinem 60. Geburtstag rief er zu Spenden auf. Für sich selbst. Er benötige das Geld für Medikamente, Ärzte und Heilbehandlungen, die nicht erstattet würden, heißt es im aktuellen Gemeindebrief. Das Geld solle an sein Privatkonto mit dem Verwendungszweck Sonderausgaben überwiesen werden. Das zuständige Erzbistum Hamburg verweist darauf, dass es sich um einen privaten Spendenaufruf handele. Man habe dem Pastor die Rückgabe der Spenden empfohlen und möchte den Privatversicherten in seiner Lage unterstützen.
Ausblick.
Und in dieser Woche werden uns noch diese Themen beschäftigen. Bezahlkarte für Geflüchtete. Wie weit sind die Kreise? Und wie geht es weiter mit den Bauernprotesten? Außerdem zu wenig Notare. Gründe und Folgen. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Dienstag, den 20. Februar um 5.30 Uhr. Und alle Themen gibt's natürlich wie immer zum Nachlesen auf saz.de und auch zum kostenlos Anhören. Einfach auf saz.de/newspodcast klicken. Habt einen guten Start in die Woche.